In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest. Heute am Donnerstag, 30. April 2015. Zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz. Freiburg von Konrad. Es gibt drei Themen. 3.000 bis 4.000 Atomkraftgegner und Gegnerinnen protestierten am Jahrestag der Tschernobyl-Katastrophe für die Abschaltung des AKW Fessenheim. Am Sonntag jährte sich der Beginn der Atomkatastrophe im ukrainischen Tschernobyl zum 29. Mal. Zu diesem Anlass versammelten sich 3.000 bis 4.000 Atomkraftgegner und Gegnerinnen bei den Protesten in Fessenheim für die Abschaltung des ältesten französischen AKWs. AKW Fessenheim ging 1978 erstmals ans Netz und erregte noch vor wenigen Wochen Aufsehen wegen des schlaffen Umgangs der Bedienungsmannschaft bei Alarm- und Notfällen. Kollegin Amadin sammelte Eindrücke auf der Demo. Freiburg weiterhin Sozialticket frei. Seit Jahren vom Bundestisch Freiburg gefordert, heute von einem breiten Bündnis aus Politik und sozialen Bewegungen unterstützt und nicht zuletzt in Städten wie Stuttgart vorgemacht. Das Sozialticket kommt trotzdem nicht für arme Menschen nach Freiburg. Am Dienstag lehnte eine Mehrheit im Gemeinderat die Einführung ab. Im Studio von Radio Dreieckland war Jürgen Rombach, Rundertisch Freiburg, etwas enttäuscht, aber zuversichtlich für die nächste Runde und interpretierte das Ergebnis des Gemeinderates. 5 Jahre G19. Herzlichen Glückwunsch. Das besetzte Haus in der Gartenstraße 19 feiert in Freiburg am 25. April 2015 seine 5-jährige Besetzung. Trotz schlechten Wetters fanden sich über den Tag verteilt mehrere hundert Menschen in der G19 ein. Mit Essen von der Füllkuh, selbstgemachter Limo und buntem kulturellen Programm wurde das Jubiläum gefeiert. Eben am Ende hört ihr ein Interview mit einem Aktivisten aus Freiburg, der selbst bei der Besetzung dabei war, lange Zeit in der G19 aktiv war und einige Anekdoten zu berichten weiß.
Umstieg unmöglich sei und dass er teurer sei als Kernenergie. Meine Damen und Herren, nichts ist teurer als Menschenleben. Nichts ist teurer als ein Atomunfall. Nichts. Ich möchte an dieser Stelle auch eine Warnung aussprechen. Die Aufsichtsbehörden in Frankreich und in der Schweiz sind Täter und Richter in einem. Und wir haben es nicht mit Dummköpfen und Deppen zu tun. Es sind hartgesottene Betrüger. Es sind Technokraten auf falscher Mission. Ihre Mission lautet, die Atomenergie um jeden Preis zu retten. Auch dann, wenn es viele Menschenleben kosten wird. Und um den Verlust unserer Lebensräume. Die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls ist statistisch bei 1,15%. Und wenn Sie wie ich in Basel leben und 7 Reaktoren in der Umgebung haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit eines Reaktorunfalls statistisch 8%. Und niemand, meine Damen und Herren, würde in ein Flugzeug einsteigen, das mit 8% Wahrscheinlichkeit runterfällt. Eine solche Fluggesellschaft würde unmittelbar geschlossen. Weshalb werden Kernkraftwerke nicht geschlossen? Three Mile Island, Tschernobyl, Fukushima 1, 2 und 3. Wir haben es hier mit einem Serienmörder zu tun. Und eines ist absehbar, dieser Serienmörder ruht nicht. Der Stahl ist spröde. Die Reaktordruckgefäße sind alt, sie haben Risse. Die Sicherheitsvorkehrungen genügen modernen Standards schon lange nicht mehr. Wer solche Anlagen weiterlaufen lässt, der macht sich des eventuell vorsätzlichen Massenmordes schuldig. Das ist der juristische Tatbestand. Es wäre Aufgabe des Staates, solche Serientäter zu stoppen. Monsieur Hollande, wegschauen, das geht gar nicht. Machen Sie Ihr Versprechen wahr und schließen Sie diese mörderische Maschine durch einen präsidialen Erlass.
Okay, Sie waren jetzt heute auf der Demonstration. Was hat Sie dazu bewegt, hierher zu kommen?
Was mich, ja. Zuerst bin ich ein glücklicher Großvater. Ich habe 5 Enkel in Shanghai, in Bordeaux, in Wien. Ja, und zuerst, also für, ich denke an Sie zuerst. Ich will unbedingt, dass das AKW Fessenheim und das gesamte Atomsystem in Frankreich endet.
Warum soll es enden?
Die Gefahr ist zu groß. Die Sicherheit ist, ich glaube, wir glauben im Gesamten gar nicht mehr an die Sicherheit. Dass hier wird immer mehr gelügt oder nicht gesagt von der ISN, lange jetzt kommen sie daran, von dem EDF besonders. Das macht uns Angst.
Haben Sie denn noch Hoffnung, dass das AKW hier in Fessenheim abgeschalten wird?
Vor 17 kaum. In der Badische Zeitung mit meinem Foto steht, die Hoffnung verschwindet.
Ist sozusagen vorbei.
Ja. Die einzige kleine Hoffnung ist, dass die Grünen mit Herrn Baupin zur Regierung kommen, viel Druck machen auf die Sozialisten und dann vielleicht gibt es was, aber das wird ganz schwierig.
Nationalistischen und rechtsbürgerlichen Parteien, die sich hintergründig schmieren lassen und vordergründig sich als Patrioten aufspielen, die größten Scheinpatrioten, weit und breit, Marionetten des Großkapitals, Marionetten von Christoph Blocher. Inzwischen alle Risiken. Niemand muss irgendetwas untersuchen. Und man wartet darauf, dass etwas passiert, um es dann stillzulegen. Und das ist die falsche Reihenfolge. Den Reaktor, den Sie Herrn Oettinger verdanken, dem EU-Kommissar aus Baden-Württemberg. Atomkraftwerke sind Zeitbomben. Wir müssen weiterkämpfen. Wir wollen Fessenheim jetzt schließen. Monsieur Hollande, tun Sie das, solange Sie noch im Amt sind. Machen Sie vorwärts. Wir wollen hier nicht alle draufgehen. Vielen Dank. Thank you.
Was wollt ihr heute bewirken konkret? Was ist euer Ziel?
Es ist uns wichtig, dass das Versprechen von Präsident Hollande, Fessenheim 2016 abzuschalten, eingehalten wird. Und das wollen wir heute fordern. Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass Fessenheim nicht nur das älteste, sondern auch eines der gefährlichsten Atomkraftwerke in Frankreich und in Mitteleuropa ist und dass es deswegen im 2016 abgeschaltet werden muss, auch wenn die EDF das nicht möchte und es in Frankreich schon wieder viele andere Stimmen gibt. Freiburg sich entschlossen, von Freiburg aus zu der Demo aufzurufen, zu plakatieren dafür und eben auch Busse dafür zu organisieren.
Und wie zufrieden seid ihr mit dem Ergebnis?
Also wir hatten von Freiburg aus nicht damit gerechnet, dass wir so viele Leute sich bei uns anmelden. Wir hatten jetzt 5 Busse, ursprünglich hatten wir mit 1 bis 2 gerechnet. Das ist natürlich aus unserer Sicht erstmal ein großer Erfolg, dass viele Leute da darauf aufmerksam geworden sind, dass wir das angeboten haben und auch mitgekommen sind. Das hat uns sehr gefreut.
Stimmen über 3.500 Leute. Es kommen noch sehr viele, also ein bisschen raufrücken bitte, dass wir zusammenkommen können und alles zuhören können. Und man darf auch nicht vergessen, dass unsere Freunde von der Polizei viele Wege abgeschnitten haben, dass wir nicht zu viel sind.
Können Sie sagen, was Sie dazu bewegt hat, heute hierher zu kommen?
Also bewegt hat mich dazu meine Freundin Anne Meyer, die bei den Grünen ist und auch die Organisation, also sie hat daran teilgenommen, damit heute diese riesengroße, tolle Veranstaltung stattfindet.
Wie zufrieden sind Sie denn heute mit der Demonstration?
Also ich bin sehr zufrieden, hätte nicht gedacht, dass so viele Menschen kommen.
Sie stehen ja jetzt auch hier mit Fahne. Was war heute Ihr Ziel oder was möchten Sie heute bewirken?
Also mein Ziel ist, dass Fessenheim so schnell als möglich abgeschaltet wird. Ich wohne in Bad Krozingen in einem Hochhaus und habe jeden Tag den Blick zum Fessenheim und schaue manchmal wirklich betrübt darüber und denke, oh Gott. Und ich möchte nicht, dass es so weit kommt, dass das Ärgste passiert.
Fessenheim, Fermont, Fessenheim, Fermont, Fessenheim, Fermont, Fessenheim, Fermont, Fessenheim, abschalten jetzt, abschalten jetzt, abschalten jetzt, abschalten jetzt,
abschalten jetzt, abschalten jetzt, abschalten jetzt, abschalten jetzt.
Kommen wir dann gleich zu der ersten Rednerin, das ist Rebecca Harms. Sie ist die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europaparlament. Herzlich willkommen.
Der wichtigste Erfolg der Anti-Atom-Bewegung, der zeigt sich in der Tatsache, dass seit Tschernobyl in der gesamten Europäischen Union, und da meine ich die Europäische Union von heute, also die Europäische Union, die anders als zur Zeit Tschernobyls weit in den Osten ja hineingewachsen ist, in dieser großen Europäischen Union hat es nur noch 2 Neubauten seit Tschernobyl gegeben. Und ich bin davon überzeugt, dass so wie es auch schon in den 70ern und 80ern und nach Tschernobyl nicht ohne Bewegung gegangen ist, so wird es auch jetzt trotz Tschernobyl und trotz Fukushima nicht ohne diesen Wiederbeginn einer Anti-Atom-Bewegung in Europa gehen.
Servus Jürgen, wie bist du heute hergekommen?
Ja, hallo, ich bin wie immer mit dem Fahrrad hergekommen und vor allen Dingen nicht guter Laune auf anlässlich des gestrigen Tags der Gemeinderatssitzung.
Das heißt, es geht genauer gesagt um das Sozialticket und Jürgen hat am Dienstag im Morgenradio bereits hier das Sozialticket und was vor ist, was man vorhat, hier ausführlich dargestellt. Trotzdem, Jürgen, du bist vom runden Tisch und bist heute nochmals mit dem Fahrrad hergekommen, bist nicht gute Laune, hast gesagt, deshalb nehme ich an, dass das Sozialticket gestern Abend hier am Dienstag genau eben nicht durchgewunken wurde, sondern dass das Sozialticket irgendwie wohl gescheitert ist, irgendwie, na gut, das wissen wir jetzt gleich nachher erläutern. Zuerst mal vielleicht die Frage für diejenigen, die gestern nicht zugehört haben, was hat es mit dem Sozialticket auf sich?
Der runde Tisch verlangt eigentlich schon seit Bestehen diesen Freiburg-Pass mit Sozialticket und einer Ermäßigung fürs Schwimmbad. Den Freiburg-Pass gibt es mittlerweile in abgespeckter Form. Schwimmbad-Eintritt auch, allerdings nach einer massiven Preiserhöhung. Und das Sozialticket ist halt das ewige Thema, was wir nie durchbringen. Die Regiokarte kostet mittlerweile um die 53 Euro und ist einfach durch die 25,14 Euro, die im Regelsatz vorgesehen sind, für die Betroffenen nicht bezahlbar. Das hat sogar das Bundesverfassungsgericht letztes Jahr im April festgestellt. Die Bedarfe für Energie, für Mobilität und für die Ersatzbeschaffung von Haushaltsgeräten sind zu niedrig. Das hat natürlich auch gleich dazu geführt, dass die Grünen damit argumentieren, dass das ein Bundesproblem ist. Das heißt, dass der Bund es dann durch Erhöhung des Regelsatzes lösen muss. Das wird er vermutlich nicht tun.
Du hast gerade eben gesagt, hier, das Sozialticket ist das Thema, das wir nie durchbringen. Du hast nicht gesagt, dass wir noch nicht durchgebracht haben. Warum so erstmal so pessimistisch und wie sind dann überhaupt jetzt gestern die einzelnen Positionen gewesen?
Also die Abstimmung war gestern eigentlich so wie erwartet. Das heißt, von 48 Stimmen sind 25 dagegen gewesen, 15 pro und 8 Enthaltungen. Eine Enthaltung kam vom Herrn Geiling, der eigentlich zustimmen wollte nach meinem Wissensstand. Das heißt aber, dass dann einer der SPD mit Nein gestimmt haben muss. Ich habe das leider aber nicht mitgekriegt, wer. In den Haushaltsreden überhaupt angesprochen hat das Sozialticket lediglich die Grünen, die Frau Fieden, Michel Moos natürlich und die Frau Buchen für die SPD. Und die Frau Buchen hat natürlich nochmal die alten Argumente gebracht. Das eine, die Nichtfinanzierbarkeit aufgrund dieser Infrastudie, die meines Erachtens getürkt ist, falsche Zahlen liefert. Das hat sich ja auch schon in diesem Landgerichtsverfahren gegen Martin Klaus damals deutlich gezeigt. Und das zweite Argument, diese Verteilung der Mittel im Regioverkehrsverbund, das heißt jede Mark, die jede Euro natürlich, die in den Verkehrsverbund reinfließen würden, würden auch zum bestimmten Teil dem Landkreis zukommen und der mauert schon seit ewigen Zeiten, der hat überhaupt kein Interesse am Sozialticket.
Das heißt, das Sozialticket kann man nicht nur hier in Freiburg unbedingt behandeln, sondern da spielt der Landkreis und unter Umständen der Bund noch mit und ist insofern ein größeres, komplizierteres Thema. Aber andere Städte haben es ja auch gepackt, diese Komponenten irgendwie zusammenzuführen.
Andere Städte, gerade jetzt aktuell in Baden-Württemberg, viele oder eigentlich alle Großen haben das gepackt, nur in Freiburg gibt es da diesen massiven Widerstand. Woran das jetzt genau liegt, kann ich nicht genau sagen. Also ich meine nicht, dass es nur daran liegt, dass es jetzt die Mittelverteilung im Verkehrsverbund so ist, dass es natürlich schwierig ist und dass es Geld kostet, ist ganz klar. Sozialpolitik kostet Geld. Aber das, wie die Frau Fieden zum Beispiel abzulehnen mit der Begründung, dass die Leute ja hier alles fußläufig erreichen können, Fahrrad fahren sollen und die dritte Argumentation, dass eben der Bund es bezahlen muss, das halte ich für mehr als zynisch gegenüber den Leuten, die das tatsächlich nicht mehr können und es dürften sehr, sehr viele sein. Ich halte es für sehr, sehr zynisch gegenüber den Leuten, die beispielsweise einen Teil ihrer Miete aus dem Regelsatz tragen müssen, der dann natürlich für die Mobilität oder für Essen oder für sonst was fehlt. Aber dieser Zynismus sollte sich halt meines Erachtens auch mal irgendwann in Ergebnissen, Wahlergebnissen ausdrücken. Da haben wir ja demnächst wieder eine schöne Gelegenheit dazu.
Du hast vorhin gesagt, einer von der SPD, irgendjemand, eine Person, hat auch mit Nein gestimmt. Wie waren denn jetzt nochmal die Abstimmungsergebnisse, wenn man es mal ein bisschen stärker hier an die Parteien anschließen möchte? Du hast gesagt, 25 haben für Nein gestimmt, 15 waren, glaube ich, dafür und der Rest Enthaltungen. Aber wie war das denn so ein bisschen jetzt aufgepfriemelt tatsächlich an Fraktionen beziehungsweise an Parteien, wenn man das irgendwie zuordnen kann?
Also diese 8 Stimmen Enthaltungen kommen eigentlich alle von der SPD. Die SPD wollte nicht wieder in Buhmann spielen, dass sie das verhindert, weil sie halt nicht zustimmt und hat sich entschieden, das dann
sich zu enthalten.
Aber bei 8 Enthaltungen und 8 SPD-Leuten, wenn der Herr Geiling sich enthalten hat, muss ein SPDler dann mit Nein gestimmt haben. Die Ja-Stimmen kommen von UL, von Freiburg Lebenswert für Freiburg und von JPG. Das sind diese 15.
Und der Rest praktisch
grün. Der Rest ist komplett dagegen.
Und CDU war dann dagegen.
Genau, und Freie Wähler natürlich.
Freie Wähler auch. Naja gut, haben wir mal klare Verhältnisse beziehungsweise klares Ziel. Es geht weiter oder war das gerade eben hier mit bisher oder was wir nie erreichen, war das irgendwie so ein Statement zum Aufgeben?
Nein, zum Aufgeben mit Sicherheit nicht. Es gibt ja jetzt dieses breite Bündnis, unterstützt von der UL. Dieses breite Bündnis wird weitermachen. Wir werden uns überlegen, wie wir weitermachen. Wir werden uns überlegen, ob wir das Thema vielleicht in Landtagswahlkampf bringt, etc. Also es wird Möglichkeiten geben, denke ich mal. Aber das Wichtigste ist erstmal, diese Ergebnisse in die Öffentlichkeit zu tragen, dass ein großer Teil der Leute mal mitbekommt, wie ihre Interessen oder von wem ihre Interessen überhaupt vertreten werden.
Jürgen, ich danke mal, dass du da gewesen bist. Das war Jürgen vom Runden Tisch zum nicht stattgefundenen Sozialticket für Freiburg. Merci.
Ja, zum herzlichen Glückwunsch sagen euch und meinen Freunden und Genossen und Kolleginnen und den Leuten, die jetzt gerade hier sind, das Häuschen hier mit Leben füllen. Und ja, ich freue mich riesig. 5 Jahre Besetzung. Hätte niemals irgendwer gedacht, dass das mehr hält als 2 Tage und 2 Nächte. Als wir es vor 5 Jahren besetzt haben, das war ja Teil von so einer Freiraumkampagne. Da wurden bestimmt 50 Häuser besetzt über die Jahre und die wenigsten haben mehr als einen Tag gehalten. Der Impact war sehr unterschiedlich, denn Gartenstraße hat halt jetzt dann auch so eine Kontinuität, dass es existiert als Infrastruktur. Gleichzeitig fluktuieren die Leute, die sich hier beteiligen. Und ich habe jetzt gar nicht mehr so den Wahnsinnsbezug. Wir haben damals halt das Haus hier geknackt im Rahmen dieser Kampagne, weil wir irgendwie in der Zeit mehr Räume eingefordert haben. Da war auch, ja, Kommandorino war noch so Thema und Wagenplatzkämpfe. Und es gab halt, wie gesagt, diverse Besetzungen, alle mit sehr unterschiedlichem Impact. Ich denke, es gab auch Besetzungen, die nicht so lange gewährt haben oder die nur ein paar Tage gedauert haben, die aber politisch sehr wertvoll waren, weil sie große Debatten losgestoßen haben. Hier gab es gar nicht so die ultra komplizierte Debatte. Das war alles ja so ein bisschen ein Twist zwischen Stadt und Eigentümer und Nachbarschaft. Und man hat es nie so ganz verstanden. Auf jeden Fall war einfach nicht der Anlass da und auch vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht der politische Wille oder vielleicht die politische Wachsamkeit der Stadt, das sofort halt zu verhindern und zu unterbinden. Und jetzt hat es halt fortgedauert, hat sich irgendwie als einen Raum bewährt. Und jetzt sieht man hier auch viele neue Leute. Leute kommen hier in Kontakt mit einer alternativen Szene und hier werden politische Debatten geführt, finden Treffen statt. Ich bin da eigentlich sehr begeistert. Und genau, um mich daran freuen zu können, dass das Projekt noch lebt, bin ich heute hier. Herzlichen Glückwunsch.
Gab es denn für dich so entscheidende Momente in den 5 Jahren der Besetzung hier?
Ja, der entscheidendste Moment bei einer Besetzung überhaupt ist, die Tür aufzumachen. Und zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, hätten wir einfach nie gedacht. Wir dachten, das ist Teil, wir wollen jetzt hier Leerstand thematisieren, Mietenpolitik, was ja immer noch hochaktuell ist, Freiraumthemen ansprechen. Durch diese ja erstmal sehr symbolische Aktion, dass hier gibt es einen Raum, nehmen wir ihn uns und so. Und beim Hausbesetzen, das ist schon der Moment, wenn dann der Raum zugänglich wird. Und wenn dann ein paar Tage später, ich denke, als hier aufgemacht wurde, war so Mitte April, bestimmt eine Woche vor der tatsächlichen Besetzung. Und als dann, das wurde woanders hin mobilisiert und hier kamen dann halt 80, 100 Leute. Und dann war auf einmal klar, gut, das war dann die nächste große Freude. Hier gibt es viele Leute, die haben da Bock drauf. Und dann der dritte besondere Moment war dann, dass nach 48 Stunden immer noch nichts passiert war. Die Polizei war hier so ein bisschen halbherzig unterwegs. Der nächste lustige Moment, erste Post hier im Haus war dann vom Ordnungsamt. Die sagten, Außenbestuhlung geht gar nicht. Das war ganz amüsant eigentlich. Genau, die haben da gar nicht so diese Legalitätsfrage oder so gestellt. Die haben einfach gesehen, okay, hier gibt es eine Nutzung, die irgendwie unser Ordnungskonzept tangiert. Da müssen wir was tun. War etwas lustig. Und dann hat sich das war auch ein ganz günstiger Zeitpunkt, denke ich, so 8-10 Tage vorm 1. Mai, da hat sich dann im Prinzip so ein bisschen abgezeichnet. Jetzt wollen die jetzt das Haus räumen, ein paar Tage vorm Straßenfest im Grün, ne, was ja jetzt auch wieder ansteht und so. Es war einfach auch, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt. Oder genau, eigentlich eingangs war ja, es gab die Wahl hier, es war die Gemeinderatswahl und wir haben da hier ein Anti-Wahl-Lokal aufgemacht sozusagen und haben hier so ein bisschen unseren Wahlsieg dann mit 51% Enthaltung, meine ich, gefeiert. Das war total witzig und haben da auch irgendwie ein bisschen Theater zu gemacht, eine Pressekonferenz und genau, es war alles so ein bisschen in so einem anarchistischen DIY-Spirit, der, ich denke, ja schon auch in verschiedenen Arten, aber hier auch weiterlebt. Ja, besondere Momente gab es eigentlich sehr viele. Also ich denke, erstmal so diese erste Woche, diese ersten 8-10 Tage vielleicht, wo es dann auch immer noch unklar war, wo ganz viele neue Infos kamen. Es gab Auseinandersetzungen und Austausch mit den Nachbarn, das Ordnungsamt, die Bullen und so weiter. Dass man erstmal überhaupt hier auch als Kollektiv anfängt, diesen Raum zu verwalten, das hat ja schon bei weitem unsere Erwartungen überschritten. Ne? Wir haben ja nicht von vornherein gedacht, Pam, wir besetzen jetzt das Haus, ne, und dann haben wir da jetzt hier erstmal 5 Jahre Zeit, um das aufzubauen. Das war nicht direkt unsere Annahme. Besondere Momente natürlich schon auch die Angriffe von den Faschos. So. Die haben ja hier mehrmals randaliert und versucht, Feuer zu legen sogar. Das ist natürlich heftig gewesen. Und ich denke schon, ja, hier sehe ich gerade Plakat, Antirepressionsdemo, 5. März 2011. Das war noch vor der Rhino-Räumung. Damals gab es ja auch eine Razzia hier bei der Rhino, also dann im Sommer 2011. Aber ich bin einfach heilfroh, dass dieser Infrastruktur nutzen kann, dass viele Leute sich ans Haus binden. Sieht man ja auch heute. Es kommen ein Haufen Leute, die vielleicht auch seit Jahren nicht mehr da waren oder die halt noch so eine vage Erinnerung haben. Oder eben Leute, die aktiv sind, die gar keine Leute kennen, die das Haus damals besetzt haben. Und es ist natürlich auch ein besonderer Moment, dann heute mal einen Austausch hinzubekommen und so ein bisschen die kleinen Anekdoten weiter zu transportieren. Genau, das ging ja auch noch weiter dann nach der Besetzung. Hier vorne war dann ja das Hinterhaus als eine zweite Besetzung. Das gibt es ja auch nach wie vor jetzt mit Fahrradwerkstatt. Und damals gab es auch ein ganz nettes, nicht so langlebiges Projekt. Das war die Donnerstags-Punker-Kneipe. Die war dann immer im Polytechnico im Hinterhaus. Und das war dann eigentlich auch ein bisschen viel Party. Ich glaube, das hat die Nachbarn dann schon auch irgendwo zurecht genervt. Das ist jetzt nicht die isolierteste Infrastruktur, wo man jetzt hier toll mit ordentlich Mucke und so. Ja, auch erster Geburtstag, zweiter Geburtstag, da haben wir auch Feste gemacht in der Straße. Ganz, ganz tolle Erlebnis auf jeden Fall. Echt wichtig. Und auch solidarische Nachbarn, Leute, die hier uns Strom gelegt haben, ganz am Anfang, schräg gegenüber. Eigentlich viele gute Erinnerungen, aber klar, angegriffen werden ist nie nett. Weil letztlich verstehe ich ja irgendwie so eine Besetzung auch irgendwie als Angriff auf den ganz normalen, eigentumsbetonten Stadtalltag und dass hier jetzt so ein bunter Fleck ist, nicht weit vom Amtsgericht, da kann man vor dem Prozess mal einen Kaffee trinken gehen. Das Schulschwänzcafé gab es damals. Das war eigentlich auch ganz witzig, da hat es, glaube ich, auch einen Haufen Kids politisiert, einfach die dann sagten, okay, hier 4. Stunde Deutsch, leck mich, geh jetzt mal in der Gartenstraße vorbei und trink dann eine Cola mit meinen Kumpels. Das ist ja viel cooler so. Das war auch sehr schön. Ja, und ich glaube auch, also so über die 5 Jahre betrachtet, denke ich, ist so ein Hauptding, hier ist es ja nicht geheizt, Klo gibt es auch noch nicht immer gescheit, das ist alles, die Infrastruktur ist etwas mühselig und dass sich sozusagen das erneuert, ne? Dass immer neue Zusammenhänge, neue Kollektive auch das hier den Weg zufinden, den Zugang finden und das weiterführen und auf ihre Art, aber immer noch in so einem anarchistischen DIY-Spirit subversiv, auch irgendwo konfrontativ, nur allein durch die Tatsache, dass man diesen Raum ungehorsam nutzt, ne? Das muss ja nicht immer gleich die Straßenschlacht sein. War es ja auch niemals, also um das Haus hier, gut, klar, es gab schon konfrontativere Straßenfeste, auch es wurde durchgesetzt gegen uns, also das wurde verboten und die Bullen haben es verhindert, gab es schon noch mal ein bisschen angespanntere Momente, aber insgesamt ist es ja vor allem ein Begegnungsraum und das seit längstem besetzt aus in Freiburg zurzeit.
Das war Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 30. April 2015, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg von Konrad mit den drei Themen Anti-AKW Fessenheim-Demo am Tschernobyltag, weiterhin kein Sozialticket in Freiburg und Gartenstraße 19 seit 5 Jahren besetzt.
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.